Horst, der Mensch, erzählt von seinem verschlungenen Pfad. Diesmal Szene 33 vom Watt und vom Otto aus den Jahren 1995 und 96. Ja, ich war inzwischen Buddhist geworden. Ich hatte meine Arbeitszeit auf eine 3-Tage-Woche in der Schule reduziert, arbeitete weiter im Ökobüro Hanau und war nunmehr auf der Suche nach einer Sangha, einer buddhistischen Gemeinschaft, die mich und die ich im spirituellen Streben unterstützen könnte. Logischerweise suchte ich in der Nähe meines Wohnortes, also von Hanau-Großauheim. In Frankfurt gab es verschiedene buddhistische Gruppen, außerdem eine im nahen Langenselbold. Nichts lag also, im wahrsten Sinne des Wortes, näher, als mich dort umzusehen. Außerdem fragte meine Schwägerin, also Eleonores Schwester, »Sag mal, Horst, gehst du eigentlich auch zum Takpa-Tevo-Fest?« Mir war nicht klar, wovon sie redete. Also ergänzt sie, »Wie? Du wirst doch wohl das Takpa-Tevo-Fest, den allerhöchsten buddhistischen Feiertag, kennen.« Auch das musste ich verneinen. Der höchste buddhistische Feiertag ist das Vesak-Fest und das lag in einer ganz anderen Jahreszeit. Aber meine Schwägerin bestand darauf, dass dieses Takpa-Tevo-Fest das höchste buddhistische Fest sei. Das habe schließlich in der Zeitung gestanden. Und im Kloster in Langenselbold würde es gefeiert. Ja, das ist eines dieser typischen Beispiele dafür, dass irgendeine regionale oder nationale Gewohnheit aus einem buddhistischen Land für den Buddhismus gehalten wurde. Das ist meiner Meinung nach ungefähr so logisch, als würde man den Osterhasen für einen christlichen Propheten halten, das Osterei für das Symbol des Christentums. Allerdings ließ ich mir von meiner Schwägerin den Zeitungsartikel geben und las, dass anlässlich dieses Festes im Wat Buddhapanyapon, im buddhistischen Kloster in Langenselbold, dieses Fest gefeiert wurde. Und dass dazu 500 Besucher aus ganz Deutschland erwarten würden und man den Mönchen eine geeignete Fastenspeise mitbringen sollte. Ich beschloss, dort auch hinzugehen. Und da sich der buddhistische Vorsatz des Nichtverletzens auch auf Tiere bezieht, achtete ich darauf, dass meine Essensspende nicht nur vegetarisch, sondern vorsichtshalber auch vegan war. Den Kaloriengehalt eines Erwachsenen für einen Tag sicherstellte, denn Theravada-Mönche essen nur einmal täglich, und außerdem alle Vitamine und Mineralien einer vollwertigen Ernährung enthielt. Es schien mir zwar schon merkwürdig, dass 500 Besucher alle eine Mahlzeit für die etwa 10 bis 15 anwesenden Mönche mitbringen sollten, aber ich dachte, so auf der sicheren Seite zu sein, wenn ich mich so verhielt. Da das Fest den ganzen Tag gehen sollte, nahm ich natürlich auch etwas Proviant für mich mit. Und tatsächlich kamen etwa 500 Menschen aus ganz Deutschland. Fast alles ältere deutsche Männer mit deutlich jüngeren Thai-Frauen. Es war ein großes Wiedersehen der fast ausschließlich weiblichen Thai-Gemeinde in Deutschland, die hier war, um ihre nationale Kultur zu pflegen. Und ich fühlte mich in etwas so deplatziert wie auf einem heimatvertriebenen Treffen der Schlesier. Und ich hätte mich bei den Heimatvertriebenen auch deplatziert gefühlt, wenn es schlesische Buddhistinnen gewesen wäre, glaube ich jedenfalls. Ja, auch die mitgebrachten Speisen, die waren keineswegs in erster Linie für die Mönche gedacht, sondern daraus wurde ein großes Festbuffet zusammengestellt. Mein ausgewogenes, veganes Mahl verschwand irgendwo in einer Ecke. Was war das auch schon? Neben zahlreichen Platten, auf denen sich unter anderem hunderte von Hähnchenschenkeln türmten. Hatte der Buddha nicht gelehrt, dass für Laien, für Nichtmönche und Nonne die wichtigste Praxis die Ethik sei? und dass von den fünf Vorsätzen der Laien derjenige des Nichtverletzens der höchste sei? Aber niemand störte sich an den geschlachteten Tieren. Selbst die Mönche bedienten sich ausgiebig an den Hähnchenschenkeln, während meine ausgewogene vegane Mahlzeit keines Blickes gewürdigt wurde. Ich habe jetzt hier nur einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem Fest geschildert, aber ich kann versichern, dass mir alles ebenso befremdlich und von buddhistischen Idealen weit entfernt schien. Ich blieb auch nicht bis ganz zum Ende des Festes, sondern setzte mich schon bald ab. Ich nahm mir aber vor, zu einem anderen Zeitpunkt wiederzukommen, dann, wenn Normalbetrieb herrschte und ein Mönch einen Vortrag halten würde. Und so fand ich mich einige Zeit später wieder dort ein, als ein Mönch abends einen Vortrag hielt. Ich kam selbstverständlich mit dem Zug und ging die etwa 2 Kilometer vom Bahnhof, der außerhalb des Ortes im Wald lag, nach Langenselbold. Mein Auto hatte ich 1991 verkauft. Das hatte auch was mit dem Gebot des Nichtverletzens zu tun. Damals, der erste Golfkrieg der USA unter George Bush Senior gegen den Irak hatte gerade begonnen. Und da hatte der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl gesagt, Deutschland werde sich nicht militärisch im Krieg engagieren, sondern finanziell. Der deutsche Beitrag zum Irakkrieg würde durch eine Erhöhung der Mineralölsteuer um 16 Pfennig finanziert. Da ich nicht vorhatte, die Bombardierung Bagdads zu finanzieren und den Vorsatz des Nichtverletzens hochhielt, habe ich selbstverständlich mein Auto verkauft und fuhr nur noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich war also mit dem Zug nach Langenselbold gekommen und um meinen Zug nach Hause zurück am Bahnhof noch zu erwischen, musste ich allerdings mit dem letzten Bus von Langenselbold ausfahren. Ich machte den Leiter des Klosters, ein deutscher Ehemann einer Thai-Frau, darauf aufmerksam, dass ich diesen Bus unbedingt erwischen müsse und ob das dann eigentlich machbar wäre. Er versicherte mir, er würde mit dem Mönch sprechen und dann teilte er mit, ich könne mich darauf verlassen, der Mönch würde dieses beachten. Der sei ja so etwas von achtsam. Ich müsse also nicht vorher schon zu Fuß zum Bahnhof, sondern könne ruhig abwarten und dann mit dem Bus fahren. Also schon vorher zum Bahnhof gehen, das wäre sowieso eine schlechte Idee, denn man darf unter gar keinen Umständen während des hochgeistigen Vortrags eines ehrwürdigen Referenten gehen. Das wäre eine ungeheure Beleidigung. Und außerdem natürlich absolut nicht nötig, weil der Mönch mein Problem ja jetzt kenne und ein Meister der Achtsamkeit wäre. Auch er, Klaus, wäre einer, der sich auf dem Pfad der Achtsamkeit übt. Er sprach und schenkte mir ein Glas Wasser ein. Ich solle nur betrachten, mit welch großer Achtsamkeit er das Glas einschenke, damit kein Tropfen verloren ginge. Er sei schließlich auf dem Pfad der Achtsamkeit unterwegs und würde ständig die Folgen seines Handelns betrachten. Ich war aber entsetzt darüber, denn der Klaus schenkte das Wasser, also gewöhnliches Wasser, wie es in ausgezeichneter Qualität auch aus der Leitung kam, aus einer Einwegpackung aus Verbundmaterial aus. Das Wasser kam aus Südfrankreich und wurde auf der Straße mit LKW hergebracht. Und diese Verpackung war aus einem Verbundmaterial und würde in einer damals noch Dioxin emittierenden Müllverbrennungsanlage landen. Und das Ganze war in Langenselbold, dem Ort, wo damals eine Müllverbrennungsanlage geplant war und wo daher Umweltverbände, Kirchen und so weiter die Bevölkerung aufgerufen hatten, ihren Widerstand gegen diese umweltzerstörende Haltung dadurch zu dokumentieren, dass man auf alle unnötigen Einwegverpackungen verzichtet. Aber diesem achtsamen Buddhisten Klaus fiel gar nicht auf, was er da machte. Ich glaube, ich brauche nicht zu erwähnen, dass der Mönch überhaupt nicht daran dachte, auf mein Busproblem zu achten. Ich traute mich nicht, den Mönch durch meinen Aufbruch während seines Vortrags zu beleidigen und verharrte. Hinterher war mein Bus selbstverständlich weg. Einen Zug konnte ich jetzt nicht mehr erreichen, also ging ich durch den Ort und suchte meine Telefonzelle, von wo ich ein Taxi rufen konnte, das mich nach Hause brachte. Es kostete ungefähr so viel wie eine Zugfahrt von Frankfurt nach Berlin. Und das war zu einer Zeit, wo ich sehr wenig Geld hatte. Ja, und was war das für ein Vortrag, den der Mönch hielt? Nun, er erklärte uns die Leerheit. Das ist sicher ein anspruchsvolles Thema. Aber meiner Laienansicht nach ist der philosophische Gedanke der Leerheit alles abhängig entstandenen nichts, was man besonders gut an einer Kleenex-Schachtel demonstrieren kann, indem man alle Tücher rauszupft und nun seine Leere zeigt. Aber vielleicht wäre seine verbale Erläuterung sinnvoll gewesen. Allerdings sprach der Mönch seinen Vortrag auf Thai. Es gab eine Übersetzung des Vortrags durch Klaus Ehefrau, die allerdings die deutsche Sprache nur sehr rudimentär beherrschte. Es dauerte lange, bis ich beispielsweise begriff, dass das bei ihr immer wiederkehrende Digai richtig der Geist heißen muss. Aber auch meine Nachfrage, ob es sich bei diesem Geist um den buddhistischen Begriff Citta, also Geist, Herz oder Vinyana, Geist im Sinne von Bewusstsein handelte, bekam ich nur die Antwort: Nein, nix das, ist Digai. Tja, bleibt noch zu erwähnen, warum der Mönch so lange für seinen Vortrag benötigte. Unter den Zuhörerinnen waren drei sehr attraktive, besonders herausgeputzte und total überschminkte Frauen, die den Mönch dauernd fragten, ob sie ihn besuchen könnten in Thailand. Dieser schägerte lange mit ihnen und machte dann einen Wochenendtrip nach Bangkok mit ihnen aus. Das entsprach nicht ganz meiner Vorstellung von mönchischem Verhalten. Und ich, der Flugzeuge mied, weil ich wusste, was das für das Klima und damit für unzählige künftige Generationen von Menschen, Tieren und Pflanzen hieß, die dadurch verletzt oder getötet würden, war abermals ob des hier verwendeten Achtsamkeitsbegriffs doch höchst verwundert. Ich habe das Wat in Langenzeilbold nie wieder besucht. Hier, so war mir klar, würde ich mich mit Sicherheit nicht spirituell weit entwickeln können. Aber auch bei zahlreichen Frankfurter buddhistischen Gruppen hatte ich den Eindruck, dass die Besucher und mehr noch die Besucherinnen nicht den Dharma, die Lehre des Buddha, suchten, sondern nur irgendetwas Exotisches. Schließlich landete ich für einige Zeit bei der Gruppe eines Deutschen namens Otto. Der war früher in Asien, um den Dharma zu suchen. Er hatte unter anderem im Kloster des bekannten Lehrers Ajahn Chah gelebt. Otto war arbeitslos und lebte von Sozialhilfe. In der Dachkammer des Hauses, in dem er im Frankfurter Ostend wohnte, bot er Meditation und buddhistische Lesungen an. Anschließend saßen wir noch zusammen und unterhielt sich. Meist waren wir 3 bis 6 Leute. Dies schien mir ein ganzes Stück besser. Auch wenn solche Dinge vorkamen, wie dass eine Teilnehmerin Schokoküsse mitbrachte, die bekanntlich in erster Linie aus Eischnee von Hühnern aus der Käfighaltung hergestellt wurden. Also auch hier war es mit der Achtsamkeit und der Ethik nicht ganz so weit her. Im Laufe der Zeit störten mich aber nicht nur die Räucherstäbchen, auf die ich allergisch reagiere, sondern auch einige von Ottos Äußerungen. Als ich einmal darauf hinwies, dass der Text des Lotus-Sutras, das er vorlas, mir sehr fremd in unserer Zeit irgendwie deplatziert vorkam, verwies er mich darauf, ich solle das Lotus-Sutra nicht schmähen. Er wüsste, wovon er spreche. Er selbst, der Otto, hätte vor vielen Jahrhunderten auch einmal das Lotus-Sutra geschmäht und wäre zur Strafe 5-mal in der Hölle wiedergeboren worden. Sprüche wie diese ließen mich so ganz allmählich auf Distanz gehen. Auch wenn er davon berichtete, wie er vor über 1000 Jahren in einer tiefen Meditation eine Zeitreise vorgenommen habe und dabei in der Frankfurter U-Bahn gelandet sei und sich gefragt habe, warum sich denn die Menschen in 1000 Jahren in Richtung Maulwürfe entwickeln würden. Ja, das vertiefte sein Ansehen bei mir nicht, sondern ich fragte mich einfach, was denn der Mann wohl geraucht habe. Dennoch blieb ich bei Ottos Gruppe, solange ich nichts Besseres gefunden hatte. Ich suchte nichts Exotisches, ich suchte den Dharma, die Lehre, Übungsschritte, um mich spirituell entwickeln zu können. Es müsste doch auch etwas ohne diesen ganzen asiatische Kultur geben. Irgendwann stolperte ich bei dieser Suche über einen Namen, der vielversprechend klang. Freunde des westlichen buddhistischen Ordens. Und was ich dort lernte, war in der Tat deutlich besser. Doch davon an anderer Stelle mehr.